Gebetstag für verfolgte Christen. Wir haben uns schon häufiger, glaube ich, auch in der Gemeinde mit diesem Thema beschäftigt, uns Vorträge bekommen von Geschwistern, von Open Doors, einer Organisation, die sich darum kümmert. Aber wenn wir über Verfolgung nachdenken, dann läuft ja eigentlich bei einem Adventisten erstmal so ein ganz bestimmter innerer Film ab, ne? Da haben wir ganz konkrete Vorstellungen. Und da möchte ich gerne ein wenig mit euch drüber nachdenken. Und dafür brauche ich eigentlich jetzt erstmal ein Handy und das habe ich nicht. Also ich habe ein Handy, aber hat jemand von euch so ein altes Nokia-Handy? Vielleicht sogar mit? Du hast es nicht mit, aber du hast es noch, ja? Wisst ihr, wie die Dinger aussehen? Ja, so ein Klotz, so ein kleiner Plastikklumpen ist das, ne? Wusstet ihr, dass Nokia bis ja, die Anfang der 2000er Jahre die besten Handys der Welt gebaut hat? Nokia war der größte Mobilfunkkonzern, so ab Mitte der 90er haben sie losgelegt, ab Ende der 90er bis ja, Ende dieser 2000er, dieser Nullerjahre, sage ich mal, waren sie absoluter Marktführer. An Nokia kam keiner vorbei. Und dann kam 2001 Apple mit dem iPhone. Wisst ihr, was das ist? Auch viele, ne? Da oben die Jugendabteilung haben damit mehr. Obwohl, selbst für euch ist das ja schon ein historisches Werkzeug. 2007, das ist 10 Jahre her, hat Apple ein Handy-Neuling, jemand, der vorher Computer gebaut hat, aber keine Mobiltelefone, das iPhone herausgebracht. Und dieses iPhone, das war ganz anders als die Top-Nokia-Handys. Und zwar, es war in vielen Dingen viel schlechter. Es war empfindlicher, hatte eine Glasoberfläche. Es hatte kurze Akkulaufzeiten, also man musste es jeden Tag ans Ladegerät hängen. Es war groß im Vergleich zu den anderen und extrem teuer. Also, schlechte Akkulaufzeit, klobig, teuer, müsste eigentlich keine Konkurrenz sein, oder? Schon im nächsten Jahr kam übrigens Android auf den Mobilfunkmarkt. Da kann ich eins hin vorhalten, so etwas habe ich auch, ja? Wenn ihr heute ein Handy habt, hat jemand ein Handy mit? Wie sieht das aus, was ihr dabei habt? Eher so oder eher so wie so ein Nokia? Was ist passiert? Die Nokia-Handys waren super Handys. Aber sie fielen aus der Zeit heraus. Die Wünsche, die Bedürfnisse, das, was die Leute von so einem Gerät haben wollten, haben sich geändert. Das ist nicht tragisch. Tragisch ist, dass der Hersteller mit dem besten Handy das verpasst hat. Heutzutage hat kein Mensch mehr ein Nokia. Das wurde später verkauft, diese Firma, und ist schon wieder verkauft worden. Es gibt so Billig-Handys, so die einfachsten Dinger. So, da steht heute der Name Nokia drauf. Und es waren einmal die besten. Dabei gibt es einen Witz unter jungen Leuten, erzählt man sich manchmal. Ich habe neulich mein altes Nokia-Handy gefunden. Und was glaubst du, es hatte immer noch 2 Balken Akku. Das Handy ist nicht schlechter geworden. Und trotzdem benutzt es keiner mehr. Nokia waren die Besten und sie verpassten den Anschluss. Und sie sind heute unbedeutend. Kein Mensch interessiert sich mehr für Nokia. Was hat das mit Verfolgung zu tun? Das werden wir uns gleich anschauen. Erstmal möchte ich mit euch einen Text lesen, der uns das Thema Verfolgung vor Augen malt. Und zwar Matthäus 24, die Verse 9 bis 14. Und es ist wichtig, dass ihr den Text selber aufschlagt, weil ich auch ein paar Verse davor und danach immer mal wieder zitieren möchte. Matthäus 24, die Verse 9 bis 14. Wir befinden uns mitten in einer der Reden von Jesus, wo er ja, Endzeit beschreibt. Und dort sagt er, Vers 9, dann werden sie euch der Bedrängnis überantworten und euch töten. Ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele zu Fall kommen und werden sich untereinander verraten und sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Und es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Verfolgung findet statt. Und die Frage, die einen natürlich als Christen an der Stelle beschäftigt ist, und wann trifft es vielleicht auch sogar mich? Wie sieht das aus? Was habe ich damit zu tun? Oder wie kann ich mich darauf vorbereiten? Wann ist das soweit? Und so habe ich meine Frage, meine Predigt überschrieben. Wann kommt die Verfolgung? Ich habe gerade eben schon gesagt, wir Adventisten, bei uns läuft so ein kleiner Film gleich ab. Wenn man das Stichwort Verfolgung in so eine Gesprächsrunde reinwirft, dann weiß man, okay, da gibt es diese Prophezeiungen von Jesus. Und diesen Abschnitt haben wir gerade gelesen. Die Verse davor wird von diversen Kriegen und Katastrophen berichtet. Und dann wissen wir, dass, ja, da gibt es Gesetze, die sich gegen den Sabbat richten werden. Und dann werden die wahren Gläubigen verfolgt werden. Wahrscheinlich sogar, oder vielleicht sogar durch andere Christen. Und wenn man das so liest und hört, dann ist das wie so Perlen auf einer Kette, so eins nach dem anderen. Ja, erst das, dann das, dann das. Erdbeben, Krieg, und dann kommen die Sonntagsgesetze und dann kommt die Verfolgung. Hat sich X ereignet, dann folgt Y. Eigentlich ist das gar nicht so gesehen, gar nicht so vorgesehen, aber diese Assoziation haben wir. Und das ist eine Gefahr, dass wir einen richtigen Endzeit-Fahrplan aufbauen wollen. Wir wollen uns ja mit dem Bibeltext beschäftigen. Und wenn wir diesen Bibeltext, den ich gelesen habe, anschauen, dann müssen wir wissen, was will Jesus damit eigentlich sagen? Was will er beantworten? Es gibt nämlich eine ganz konkrete Frage, auf die er mit diesen Versen antwortet. Und die Frage steht in Vers 3. Dort steht, als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als ihr Leinwand, sag uns, er hatte vorher gesagt, dass der Tempel zerstört werden wird, sag uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Das heißt also, es gibt zwei ganz konkrete Fragen, auf die Jesus hier eingeht. Wann wird der Tempel zerstört werden? Und für die Jünger damals, wie selbstverständlich, in einem Gedanken, wenn der Tempel zerstört wird, dann ist diese Welt zu Ende. Und Jesus antwortet auf beide Fragen. Aber wir wissen heute, dass die Zerstörung des Tempels nicht zeitgleich oder identisch mit dem Ende der Welt ist. Und dann berichtet er von diesen Dingen, diesen Naturkatastrophen, den Kriegen. Ihr hört von Kriegen und Kriegsgeschreien in den nächsten Versen. Aber interessanterweise steht jedes Mal danach, aber das ist noch nicht das Ende. Das ist der Anfang der Wehen. Das sind also Dinge, die uns nicht anzeigen, jetzt ist das Ende gekommen, sondern die uns sagen, es wird ein Ende kommen. Also diese Katastrophenszenarien, die Jesus hier entwickelt, sollen uns darauf hinweisen, dass er wiederkommt und nicht, wann er wiederkommt. Wichtige Unterscheidung. Und die Wiederkunft selber wird in dem Kapitel 24, ab den Versen 29 bis 31 beschrieben. Dann werdet ihr das sehen, das Zeichen des Menschensohns im Himmel. Aber interessanterweise gehen seine Beschreibungen der Endzeit in Vers 32 wieder los. Dort weist er uns darauf hin, er kennt die Zeichen der Zeit. Und was dann ab Vers 32 berichtet wird, ähnelt irgendwie gar nicht dem, was er davor berichtet hat. Da wird berichtet, es wird sein wie in den Zeiten von Noah, die heiraten und leben in den Tag hinein. Der eine ist auf dem Felde und der andere, einer wird angenommen, der andere wird dagelassen. So eine, ich sag mal, Business as usual Situation. Eine Situation, die so gar nicht nach Verfolgung und Kriegsgeschrei aussieht. Und diese zweite Perspektive auf die Endzeit, die gipfelt eigentlich in zwei ganz zentralen Versen, Vers 36 und Vers 44. In Vers 36 sagt Jesus, Von dem Tag aber und der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern allein der Vater. Und der Gipfel ist gewissermaßen Vers 44, darum seid bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Und das ist ganz wichtig, wenn wir uns mit Endzeit beschäftigen. Jesus gibt uns keine chronologische, keine zeitliche Abfolge der Ereignisse, anhand derer wir eine Liste aufstellen könnten. Erst passiert das, dann das, dann das und dann kommt Jesus. Wisst ihr, warum das so ist? Das ist ganz wichtig, dass es diesen Fahrplan nicht gibt. Denn welchen Sinn hat ein Fahrplan? Mal ganz banal formuliert, ich gehe an die Bushaltestelle und ich schaue den Fahrplan. Welchen Sinn hat das? Um zu wissen, wann kommt der Bus, ja? Und zwar, kommt er jetzt oder bin ich schon zu spät und ich kann noch eine Stunde warten, bis der nächste Bus kommt. Ja, dafür habe ich einen Fahrplan. Der Fahrplan sagt mir nicht nur, ob etwas nahe herbeigekommen ist, es sagt mir vor allem, dass es noch nicht so weit ist. Und überlegt einmal, was das für eine fatale Botschaft wäre, wenn wir den Menschen sagen würden, ja, Jesus kommt bald wieder, aber erst muss noch das und das und das und das passieren. Welche Reaktion hat ein Mensch darauf?
Ja, obwohl er jetzt noch nicht kommt, wo kann er noch warten?
Das wollen wir nicht sagen. Und deswegen steht das hier im Text und deswegen sagen das auch unsere Pioniere, sogar Ellen White hat darüber etwas sehr deutlich gesagt und für die Gemeinde geschrieben, Band 1, Seite 200, da sagt sie, wir sollen uns nicht mit Spekulationen über Dinge befassen, die Gott uns nicht offenbart hat. Jesus hat seinen Nachfolgern aufgetragen zu wachen, aber er hat nicht von einem bestimmten Zeitpunkt gesprochen. Ein paar Zeilen weiter. Niemand wird vorhersagen können, wann genau es soweit sein wird. Denn von dem Tag aber und der Stunde weiß niemand. Den Text haben wir gerade eben gelesen. Ihr werdet nicht sagen können, dass er in 1, 2 oder 5 Jahren kommt. Und ihr dürft seine Wiederkunft aber auch nicht einfach auf die lange Bank schieben und sagen, in den nächsten 10 oder 20 Jahren könne er bestimmt noch nicht kommen. Der Bibeltext, der Zusammenhang unseres Textes macht etwas ganz deutlich. Es gibt keinen Fahrplan. Und es ist gut so, dass es ihn nicht gibt. Denn wir werden garantiert überrascht werden. Garantiert. Und zwar sowohl von der Wiederkunft, wie auch von den verschiedenen Ereignissen, die auf uns zukommen. Es gibt mehr als eine Perspektive auf diese Endzeit. Wir sollten von Nokia lernen. Deswegen Nokia. Was war das Problem? Nicht, dass Nokia schlechte Handys gebaut hat. Ihr Problem war, dass sie nicht begriffen hatten, was jetzt dran ist, wohin sie sich entwickeln sollten, welche Perspektive sie einnehmen sollten. Wer zu sehr auf seine Sicht fixiert ist, wer sagt, das Produkt, das ich habe, das ist so gut, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es ein besseres oder ein anderes Produkt geben kann, kann sein, dass er den Kontakt zu seinen Kunden verliert. Die Technologie entwickelte sich weiter und zwar anders, als diese genialen Ingenieure bei Nokia es sich gedacht haben. Und heute denkt kein Mensch mehr darüber nach. Und ich möchte uns davor bewahren, dass wir mit unserer Perspektive auf die Endzeit das Gleiche erleiden. Ich glaube, dass diese Aufmerksamkeit auf die Treue zum Wort Gottes wertvoll ist. Und ich glaube auch, dass unsere Auslegung, so wie wir sie traditionell haben, ihren Charme hat. Sie ist nicht falsch. Nicht, dass jemand auf die Idee kommt, ich würde sagen, das wäre falsch. Aber auch Nokia-Handys sind gute Handys. Immer noch. Nur trifft sie uns heute und hier. Kann es sein, dass diese Situation, die wir dort beschreiben, in einem ganz bestimmten Kontext nur stattfindet, an einem bestimmten Ort nur in der Welt, nicht überall. Es ist nicht möglich, so wie Jesus in Matthäus 24 zwei scheinbar unterschiedliche Perspektiven von der gleichen Zeit zeichnet. Auf der einen Seite Katastrophen und Verfolgung, auf der anderen Seite ein Leben, als wenn nichts passieren würde und auf einmal ist er da. Das heißt, unsere Auslegung hat ihren Platz, aber vielleicht keinen Absolutheitsanspruch. Mit Absolutheitsansprüchen sollten wir vorsichtig sein. Denn es gibt auch eine andere Sicht. Und jetzt möchte ich gerne mit euch konkret über Verfolgung nachdenken. Wann setzte Christenverfolgung ein? Wann wurden Christen verfolgt? Ihr dürft antworten, wenn ihr wollt. Wann fing das denn an mit der Verfolgung? Wo waren die ersten Verfolgungen? Zu Jesu Zeit schon oder direkt danach, ne? Jerusalem. Der erste große Christenverfolger war Paulus. Ja? Es fing schon mit der Urgemeinde an. Jetzt sagt uns aber Jesus, es wird eine Verfolgung kommen, die wird so schlimm sein, dass ihr euch das gar nicht vorstellen könnt. Ist es denn schlimmer geworden? Nero, schon mal von dem was gehört? Der hat Dinge getan, die können wir uns nicht ausmalen. Und wenn wir durch die Zeit der Kirchengeschichte hindurchgehen, werden wir feststellen, es gab zu allen Zeiten Christen, die verfolgt worden sind. Und teilweise von anderen Christen. Ja, wenn wir an die Waldenser oder die Hugenotten denken, die Hussiten, die Reformatoren, die Täufer, das ist ja das Tragische. Wir haben uns mit der Reformation gerade beschäftigt und kaum hatten die Reformatoren sich gewissermaßen emanzipiert von Rom, fingen sie an ihrerseits andere zu verfolgen. Die Täuferbewegung, die übrigens ein Vorläufer auch für unsere Kirche ist. Verfolgung fand zu allen Zeiten statt, übrigens wie all diese Zeichen, die Jesus in Matthäus 24 beschreibt. Denn es gab auch zu allen Zeiten Kriege und Katastrophen. Ja? Und was sagt uns Jesus? Er sagt, ihr nehmt diese Dinge wahr, aber habt keine Angst. Sie sind ein Zeichen auf das Ende. Sie machen uns deutlich, wie erlösungsbedürftig diese Welt ist. Aber die Welt wird nicht dadurch ihr Ende finden. Wann kommt die Verfolgung? Habe ich etwas provokant auf meine Predigt drüber geschrieben? Sie ist schon lange da. Nicht bei uns. Wir werden nicht verfolgt. Und es kann sein, wenn wir so sehnlich auf die Verfolgung warten, dass auf einmal der Herr wiederkommt und er sagt, ja, Moment mal, habt ihr nicht gesehen, wie all sich diese Zeichen erfüllt haben und ihr habt nur auf eine schmale Perspektive geschaut? Nehmen wir das wahr, dass Verfolgung heute genauso wie zu Neros Zeiten auf die übelste Art und Weise passiert, oder starren wir auf eine Auslegungsvariante wie das Kaninchen auf die Schlange und verpassen das Handeln Gottes und Satans in dieser Welt? Das ist tragisch und das sollte uns nicht passieren. Das ist gegenwärtige Wahrheit. Das war der Blick, mit dem unsere Pioniere die Bibel gelesen haben. Sie haben in ihre Zeit geschaut und gesagt, wo passiert das? Und das passiert, Verfolgung passiert, die kommt nicht erst, die ist schon lange da. Und es braucht eine Organisation wie Open Doors, die überkonfessionell ist. Da sind auch Adventisten dabei, aber eben nicht nur. Aber die zeigen uns, sie halten uns eigentlich den Spiegel vor unser eigenes Thema vor und sagen, hier Leute, schaut mal her, was in der Welt passiert. Und sie haben diesen Weltverfolgungsindex, den wir vorhin gesehen haben, angeschlagen. Wir werden uns gleich noch ein paar Informationen zu den Geschwistern in Jemen und Eritrea anschauen. Und zwar werden dort Christen aller Konfessionen verfolgt, auch Adventisten natürlich, aber auch jede Menge andere. Aber die einsame Spitze dieses Weltverfolgungsindex führt schon seit Jahren Nordkorea an. Und wenn wir heute auf Nordkorea schauen, dann stellen wir fest, das ist so gut wie kein Unterschied zu den Zeiten Roms gibt, wie das läuft. Es gibt dort eine Staatsreligion, der Staatsführer Kim Jong-un wird Gott gleich verehrt. Das ist wirklich wahr, das kann man sich nicht vorstellen, aber es ist so. Und wer eine andere Autorität in seinem Leben hat, wer an den Schöpfer der Welt glaubt, der ist verdächtig und ist von da aus schon Staatsfeind Nummer 1 und wird verfolgt. Das geht so weit, dass die Eltern sich nicht trauen, ihren Kindern vom Glauben zu berichten, weil sie Sorge haben, wenn sie in der Schule befragt werden, dass die sich verplappern. Und der nächste Schritt wäre der ins Arbeitslager. Aber wir brauchen gar nicht so weit in die Welt hinausschauen. Wir haben unser Flüchtlingsprojekt, den F-Treff, und wir haben hier nicht nur Muslime, die uns besuchen, sondern auch Christen aus diesen Regionen, aus Syrien, aus Iran. Und sie berichten uns auch, dass sie große Repressionen erlebt haben, dass teilweise Verwandte ins Gefängnis gesteckt oder ermordet worden sind, dass Verfolgung durch verschiedenste Organe stattfindet, im Iran durch staatliche Organe, in Syrien vielleicht mehr durch diese Terrormilizen. Und was dort im Namen ihrer Religion getan wird, wird von keiner, auch nicht der islamischen Religion, gut geheißen. Und dann kommen sie zu uns und finden hier Schutz und sie haben immer noch Angst. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber sie haben immer noch Angst, weil sie immer noch bedrängt werden, natürlich vielleicht nicht mehr mit dem Leben, aber sie werden immer noch bedrängt von Menschen, die sie nicht ihres Glaubens leben lassen wollen. Verfolgung findet im Grunde auch heute noch sogar in Deutschland statt. Wenn wir anschauen, was Jesus uns dort verheißen hat, dann verheißen die Verse 9 bis 12 erst einmal nichts Gutes. Ja? Es wird eine Verfolgung geben, die Menschen werden gegeneinander aufstehen, es wird Verrat geben in den eigenen Kirchen. Und wenn wir das wahrnehmen in unseren Zeitungen, dann lesen wir genau davon. Letzte Woche war das, glaube ich, auch, wo in dieser Kirche in Texas 26 Menschen umgebracht worden sind. Ich weiß gar nicht mehr weiter die Hintergründe, aber dieser Amoklauf macht uns betroffen, dass Menschen, die einen friedlichen Gottesdienst feiern wollen, keine Chance haben. Und dann gibt es eine überraschende Erfahrung. Egal wie sehr die Kirche verfolgt wird, sie wächst doch. Es war schon damals zu den Zeiten von Rom und Paulus, es ging durch die Jahrhunderte hindurch und es ist bis heute, dass diese Kirchen auch in diesen Ländern wie Iran oder Nordkorea oder so etwas immer noch wachsende Kirchen sind. Unvorstellbar. Heute noch gibt es Taufen auch in diesen Verfolgungsländern und es gibt so spannende Bekehrungsgeschichten. Ich weiß, wir haben unten auch so ein paar Bücher von diesen Menschen, die halt keine Chance haben, sich einfach in einer Buchhandlung eine Bibel zu kaufen und darin zu lesen, wie Gott auf sie einwirkt und sie ruft. Durch Träume und Gesichter werden Menschen zu anderen Christen geführt. Das ist fantastisch. Und deswegen schließt die Vision über die Verfolgung von Jesus, die er uns hier zeigt, nicht mit der Katastrophe ab, sondern mit den Versen 13 und 14. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig, und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Wenn wir uns genau das anschauen, stellen wir fest, es gibt ein Zeichen, dass uns die nahe Wiederkunft, nicht den Zeitpunkt, aber die Dringlichkeit deutlich macht. Und das ist die Verkündigung des Wortes Gottes. Das ist die Perspektive, die uns Christus gibt. Egal wie viel Verfolgung stattfinden wird, das Evangelium wird sich auf der ganzen Welt ausbreiten, weil Christus der Sieger ist. Er hat am Kreuz, an dem Ort der größten Verfolgung, den größten Sieg errungen. Er ist auferstanden und kein Verfolger kann uns oder unseren Geschwistern in diesen Ländern diese Hoffnung nehmen. Wir werden, und das sagen sie uns, und wir, die wir in Ruhe leben, werden von den verfolgten Geschwistern getröstet werden. Verfolgung ist kein Thema, das wir in die Zukunft schieben dürfen. Egal ob nah oder fern, das ist egal. Sie findet heute statt. Vielleicht nicht bei uns oder nicht, wir werden bedroht, aber sie bedroht Christen in vielen Ländern. Aber Jesu Wort bleibt bestehen. Es gibt ein Ausharren. Das Evangelium wird die ganze Welt erreichen. Für unsere verfolgten Schwestern und Brüder und für den Sieg der frohen Botschaft über allen Hass und Gewalt. Dafür möchte ich gerne heute mit euch beten. Amen.